Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unfallchirurgie- und Orthopädie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Unimedizin Mainz. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Unterrichtsbeauftragter und Oberarzt am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und mein heutiger Gast ist Stefan Matiasowski, der Vereinsarzt der Profimannschaft von Mainz 05. Matti, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ewig, wir haben eben ein bisschen gequatscht. Müssen so 20 Jahre sein, die wir uns kennen. Das ist stark, weil wir bei der erst 25 sind, gefühlt. Für die, die dich jetzt nicht kennen, wie gesagt, du bist der Mannschaftsarzt der Bundesliga-Männermannschaft von Mainz 05. Kannst du uns kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du in den Profisport gegangen bist?
Sehr vielen Dank, Olli, für die Einladung. Für mich sehr geehrt. Tatsächlich bin ich erst 24. Freue mich sehr über die Einladung tatsächlich, weil ich so zurückkehre an meine alte Wirkungsstätte. Ja, also die Tätigkeit bei den Fußballern war ehrlich gesagt gar nicht groß geplant und gar nicht in meiner Karriereplanung an erster Stelle. Wie der Zufall es so will, hat mein Schwiegervater damals die Mannschaft betreut, noch unter Jürgen Klopp als Trainer, und hat uns 2009 gefragt, ob wir uns nicht um die U23 kümmern könnten. Da musste ich aber auch nicht lange überlegen, habe aber dann zwei Kollegen gefragt, ob sie mit mir, also zu dritt, diese Betreuung übernehmen könnten, weil damals auch die zweite Mannschaft schon sehr weit reisen musste und wir dann doch in der Uni mit Wissenschaft und Operation doch eingebunden waren. Und so haben wir 2009 diese Tätigkeit zu dritt übernommen. 2012 kam es dann aber dazu, dass mein Schwiegervater entschieden hat, aufzuhören. Und von Vereinsseite kam die Anfrage, ob wir dann diese Profibetreuung übernehmen könnten. Und wie schon erwähnt, das war jetzt für mich kein großer geplanter Karriereschritt im klassischen Sinne, sondern eher Zufall. Und rückblickend kann ich sagen, ich war einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Ja, wie so häufig. Also das ist ja, wenn man sich das überlegt, als kleiner Junge, so war das zumindest bei mir und bei dir wahrscheinlich auch, träumt man ja immer davon, irgendwann mal Fußballprofi zu werden. Und bei mir war das dann auch als kleiner Junge, dass ich gemerkt habe, das Talent reicht da bei weitem nicht für. Und wenn dann der Bundesliga-Verein fragt, ob man das machen kann, kann ich mir vorstellen, das ist doch wahnsinnig spannend, aufregend, aber auch viel, viel Verantwortung, die man dann übernehmen muss. Wie erlebst du das da im Alltag?
Absolut. Jetzt muss ich für mich sprechen. Klar, ich habe auch davon geträumt und habe als Jugendlicher auch Bayernliga gespielt. Das war damals in Bayern die höchste Liga, die man spielen konnte. Habe davon geträumt und hatte, sagte man zumindest, Talent, aber ich hatte den Körper nicht. Und vielleicht wollte der Schicksal es so, dass ich auf diesem Wege dann auf die Bank komme. Wer weiß. Also ich empfinde es nach wie vor, obwohl ich selber gespielt habe, noch nicht vor so vielen Leuten, aber wenn man so ja, die Spiele so beobachtet und mit da auf dem Platz ist, ist es einfach nach wie vor ein Privileg. Wir machen es jetzt schon seit über 12 Jahren und es ist ein sehr abwechslungsreicher Job, aber auch sehr, sehr aufregend. Man kann schon sagen, dass wir auch als Ärzte manchmal auch Adrenalin haben, wenn wir dann aufs Feld gehen. Ich meine, vor 70.000, 80.000 Zuschauer, das ist schon auch aufregend für uns. Also selbst als sehr, sehr, sage ich mal, abgekochter Chirurg, der so viele Operationen gemacht hat, ist es eine ganz besondere Situation. Und es geht auch über die reine Behandlung von Verletzungen auf dem Fußballfeld hinaus. Also du bist da viel, viel enger eingebunden in diese dieses Mannschaftsgefüge. Du bist zum einen Arzt, aber manchmal auch Berater, manchmal auch Vermittler zwischen medizinischer Realität und sportlicher Erwartung der Spieler. Ja, das ist ein sehr, sehr heterogenes Feld, das man auch vielfach bedienen muss, dem man am Anfang, wenn man das übernimmt, auch gar nicht immer gewachsen ist.
Wir als Zuschauer oder solche, die nicht in dem Bereich sind, sehen ja den Mannschaftsarzt immer nur am Spieltag. Und das ist aber sicherlich nur die Spitze des Eisbergs, das ist wahrscheinlich die Kür. Nimm uns doch mal mit in deinen normalen Alltag als Mannschaftsarzt. Was gehört denn alles so dazu?
Ja, so ist es. Also die Spiele sind für uns die Belohnung für die ganze Woche. Wir haben in Mainz zumindest keine Trainingspräsenz. Das bedeutet, wir sind nicht jeden Tag am Trainingsplatz, haben aber einmal in der Woche einen Jour fix mit den Verantwortlichen. Das machen wir mittlerweile online. wo wir jeden einzelnen Spieler durchsprechen und diskutieren, welche Beschwerden liegen vor, was müssen wir interventionell tun, wie ist die Spielfähigkeit, die Trainingsfähigkeit. Am Ende geht es auch um Belastungssteuerung. Wir betreuen Spiele, Heimspiele, Auswärtsspiele, DFB-Pokalspiele, Conference League-Spiele, Trainingslager. Da haben wir natürlich Präsenz und das ist sehr aufwendig. In dieser Woche spielen wir zum Beispiel am Donnerstag in Rumänien. Das heißt Mittwoch Abfahrt mit der Mannschaft, Donnerstag Spiel, Freitag Rückfahrt. Da sind wir 3 Tage weg von zu Hause und so ähnlich gestaltet sich es auch bei den Auswärtsspielen an Wochenenden. Wir haben dann auch Checks, medizinische Checks vor jeder Saison. Wir haben vor Verpflichtungen medizinische Checks, wo wir die Spieler sehen, untersuchen und dann vor Verpflichtungen oder Transfers gemeinsam mit dem Spieler, mit den Physiotherapeuten, Athletiktrainer und dem Trainerstab und letztendlich auch mit der sportlichen Leitung dann entscheiden, kann man einem Transfer zustimmen oder nicht. Unsere Aufgabe liegt letzten Endes immer nur auf dem medizinischen Gebiet.
Also du hast da ja, nach dem, was du jetzt beschrieben hast, so eine Mischung aus Medizin, Coaching, ich kann mir auch vorstellen, Krisenmanagement, wenn sich die Rückkehr von einem Profi verzögert oder vielleicht auch, wenn ein Profi nicht verpflichtet werden kann, das muss man dem ja auch irgendwie beibringen. Gehört das alles so zu deinen Aufgaben oder kannst du dich da aus dem einen oder anderen auch zurückziehen?
Nee, tatsächlich sind wir in allen Prozessen schon sehr involviert, aber die Entscheidung liegt dann letzten Endes tatsächlich beim Verein. Also wir können nur medizinisch beraten. Unsere Aufgabe liegt nicht darin zu beurteilen, ob der Spieler gut genug ist zu spielen oder ob der es wert ist, was er kostet. Wir bleiben da wirklich bei unseren Leisten und müssen nur das Medizinische beurteilen. Ist der Spieler spielfähig? Das ist ja das, was zählt. Ist er gesund? Ja. Und kann er Leistung bringen? Oder nicht, oder besteht ein höheres Risiko, Verletzungsrisiko, oder liegt vielleicht sogar zum Zeitpunkt der Untersuchung eine Verletzung vor? Wie lange wird er ausfallen? Wann steht er dem Verein zur Verfügung? Wir müssen schon prognostizieren, wann er zur Verfügung steht und haben natürlich gerade in schweren Zeiten, wenn viele Verletzungen da sind, mehr zu tun, wie wenn es gut läuft. Aber wir sind nie alleine. Das ist ja das Schöne. Wir sind ein Medical Team mit Physiotherapeuten, die schon seit 10 Jahren miteinander arbeiten oder mehr, mit Athletiktrainern, die sehr erfahren sind und haben da wirklich ein sehr gutes Netzwerk, mit dem wir dann solche schweren Entscheidungen besprechen am Tisch und dann natürlich mit dem Spieler dann auch besprechen müssen.
Das klingt schon alles super interessant. Du hattest gerade die Verletzungen angesprochen. Bevor wir die jetzt gemeinsam besprechen, machen wir hier mal eine kurze Pause, bevor ich ins Mikro huste und machen dann gleich weiter. So, zurück aus der Pause. Die Stimme ist geölt. Wir wollten mit den Sportverletzungen weitermachen. Die ganz klassischen Sportverletzungen im Profifußball, was siehst du da am häufigsten?
Also ganz vorne stehen sicherlich die Muskelverletzungen, insbesondere in den Oberschenkeln und Adduktoren. Das ist natürlich im Fußball so. Das liegt an der hohen Belastung, den intensiven Richtungswechsel und dem engen Spielplan, den wir jetzt halt auch haben mit der Conference League. Und dann dicht gefolgt natürlich von Sprunggelenksverletzungen oder Knieprobleme, Klassiker im Fußball. Aber die Hauptthemen sind klar Muskulatur und folgedessen auch Belastungssteuerung.
Wenn du jetzt am Spieltag bist und musst aufs Feld, weil ein Spieler gefoult wurde oder umgeknickt ist, wie entscheidest du denn so ganz spontan? Du hast ja nur deine Sinne. Du hast ja kein Röntgenbild, kein CT, kein MRT, was man sich vielleicht manchmal wünschen würde in der Situation, sondern bist du auf dem Platz und musst entscheiden von jetzt auf gleich, der kann weiterspielen oder nicht. Wie entscheidest du das?
Also von der medizinischen Seite haben wir natürlich einen Vorteil als Orthopäden, Unfallchirurgen. Wir haben dann doch einige Dienste gehabt und einige, ja, Schlachten gefochten, sage ich mal, und haben die meisten Verletzungen, die da entstehen, doch auch schon akut behandelt und das hilft. Aber in den Momenten, wo wir auflaufen, da ist nicht nur das medizinische Wissen gefragt, sondern auch Erfahrung und das Bauchgefühl, einfach zu sehen, was ist bei der Szene passiert, was könnte passiert sein. Und du hast wenig Zeit, du hast viel Druck, das ist klar. Und am Ende zählt die Verantwortung für den Spieler und im Sinne des Spielers. Also du musst Entscheidungen treffen in dem Augenblick, egal was die anderen denken, für den Spieler. Also der Spieler sollte keinen Schaden nehmen. Das steht natürlich ganz im Vordergrund. Und natürlich will jeder Spieler weitermachen. Und gerade wichtige Spiele oder bei wichtigen Spielen ist es unerlässlich. Aber meine Aufgabe ist es einfach langfristig, die Gesundheit der Spieler im Blick zu behalten. Und daran bemessen müssen wir entscheiden, nimmt man den Spieler raus. Und Gott sei Dank sind diese Situationen ganz selten, wo man sofort anzeigt, bevor man überhaupt aufläuft und zum Trainer geht, also bitte jemand warmlaufen schicken, da ist mehr passiert, der muss runter. Oder wenn der Spieler schon anzeigt von sich aus und zeigt Auswechslung, dann braucht man auch kein Prophet sein, das sehen dann 30.000 Zuschauer sofort. Also wichtig ist, dass man einfach nichts riskiert. Ja, wir wollen keine längere Pausen. Wir müssen so entscheiden, auch im Hinblick auf das nächste, übernächste Spiel, auf die gesamte Vorrunde und Rückrunde, dass wir Entscheidungen treffen, nicht für den Augenblick, sondern vielleicht auch im Hinblick auf die nächsten Spiele. Und das ist das Entscheidende.
Ist viel Verantwortung. Da muss man wahrscheinlich auch reinwachsen, dass man so eine Entscheidung dann trifft. Also ich persönlich kann mir vorstellen, wenn ich da vor 70.000 einen untersuche und dann entscheiden muss, der kann jetzt bleiben oder muss raus oder nicht. Das ist wahrscheinlich auch nach 10 Jahren einfacher als im ersten Jahr, die Entscheidung zu treffen.
Absolut, absolut. Also in den Anfängen, das war schwieriger, aber was man auch merkt ist, das glaubt man zwar nicht, das ist wahrscheinlich in vielen anderen Berufen auch so, man ist sehr fokussiert und in dem Augenblick, wo man untersuchen, ist vielleicht vergleichbar mit dem Operieren. Du blendest das komplett aus. Du hörst noch nicht mal die Gesänge oder das Klatschen oder irgendwas. Du kommunizierst in einer ganz ruhigen Atmosphäre mit dem Spieler in der Regel. Mhm. Hätte ich auch so nie gedacht. Ich habe auch immer gedacht, das ist sehr hektisch und alle reden auf einen ein. Aber das ist nicht der Fall. Also die Spieler, die sich verletzen, reden in der Regel sehr ruhig mit einem. Und man kann sich dann trotzdem genügend Zeit nehmen, um wirklich zu erfahren, okay, wo tut's weh, was tut weh. Und die erste Frage, die man auch stellt, ist, denkst du, es geht weiter? Kann der Spieler von sich aus sagen, es geht weiter? Wenn der Spieler schon vorher sagt, ich muss sofort raus, dann braucht man da nicht rumdiskutieren oder groß untersuchen. Ja, dann kann man sich da die Zeit nehmen im Anschluss. Aber wenn der Spieler schon signalisiert, das geht nicht, dann ist die Entscheidung mehr oder weniger von ihm schon getroffen.
Okay. Du hattest ja schon angesprochen, die typischen Verletzungen, die du in deiner Tätigkeit als Vereinsarzt siehst, das sind vor allem Muskelverletzungen, aber auch Sprunggelenk und Knie. Jetzt bist du ja nicht nur Vereinsarzt, sondern hast ja auch eine große Praxis, wo viele Sportler hinkommen. Wie sind denn die Unterschiede bei den Verletzungen zwischen Profis und, ich sage jetzt mal, Hobbysportlern?
Also grundsätzlich sind ja Verletzungen, die unterscheiden sich jetzt nicht groß. Ne? Wenn du einen Muskelfaserriss diagnostizierst, dann ist es ein Muskelfaserriss, ob das jetzt ein Profisportler oder Amateursportler. Man kann grundsätzlich schon sagen, dass bei Hobbysportlern vielleicht so diese Overuse-Verletzungen häufiger sind, also die Überlastungsverletzungen, weil man in dem Amateur- oder auch im Freizeitsport viel weniger präventiv arbeitet. Aber im Profibereich, wenn man jetzt mal zur Therapie hingeht, hast du natürlich ganz andere Rahmenbedingungen. Du hast eine engmaschige Betreuung, du hast eine tägliche Reha, wir haben einen Reha-Trainer, Athletiktrainer, du hast eine optimierte Ernährung, was sehr, sehr wesentlich ist, Schlafhygiene, du hast eine präzise Diagnostik, die machen wir natürlich bei Freizeitsportlern auch, aber prinzipiell kann man kurz gefasst sagen, die heilen nicht magischer oder schneller. Also man kann die Natur nicht wirklich überholen. Sie verlaufen aber kontrollierter. Und du hast im Amateurbereich einfach nicht diese Kontinuität. Und ich glaube, diese kontrollierte Belastungssteuerung, auch im Rahmen der frühfunktionellen Therapie, ist im Sport viel, viel konsequenter. Und sie kehren früher vielleicht zurück aufs Feld, was aber nicht immer bedeutet, dass sie dann voll im Einsatz im Bundesliga-Fußball. Viele sehen sie dann Einsatz 5 Minuten, 10 Minuten nach einer Verletzung. Das ist Belastungssteuerung. Ja. Ja. Auch für mentale Belastungssteuerung, weil ein Spieler, der lange ausgesessen hat oder raus war, der braucht auch mental wieder die Stärke und das Vertrauen in seinen Körper. Und meistens ist es nicht so, dass nach einer langen Verletzung, nach 12 Wochen, der aufläuft und dann sofort 90 Minuten spielt, sondern dem werden dann mal 10 Minuten gegeben, dann spielt er 30, 45 und dann vielleicht auch Startelf. Aber es liegt nicht alles nur Strukturellen. Und im Amateursport, ich habe ja selber erlebt, ist es so, wenn du dich fit fühlst, dann bist du fit und kannst spielen. Mhm. Und das ist nicht so.
Ich denke, dieses Thema Prävention, das ist so ein ganz wesentliches. Wenn jetzt, du siehst ja viele, viele Amateure auch. Und ich glaube, für die ist das fast noch wesentlicher als für einen Profi, weil der hat ja, wie du gesagt hast, so ein ganzes Team hinter sich, die ihm da beraten können und Ratschläge geben. Und wahrscheinlich nimmt er das auch gut an, weil das ja sein Kapital ist, sein Körper. Wenn du jetzt, wenn wir jetzt über Prävention sprechen, was würdest du sagen, ist das Wichtigste, um eine Verletzung im Sport zu vermeiden?
Ja, man sagt ja nicht ohne Grund, das größte Risiko für eine Verletzung ist eine stattgehabte Verletzung. Dass man es nicht zur Ausheilung bringt, sei es strukturell oder funktionell. Und wenn man Prävention klingt, immer sehr, sehr unspektakulär. Aber es ist tatsächlich der entscheidende Punkt, glaube ich, was sich auch wirklich unterscheidet zwischen Profi- und Amateurbereich. Es wird sehr viel an der Prävention gearbeitet und vor allem die Belastungssteuerung. Die Regeneration nach Verletzungen und die individuelle Leistungsanpassung. Und es hängt natürlich nicht nur von dem, was ich im MRT sehe, ab, sondern der Athletiktrainer bei uns zum Beispiel kennt natürlich die physiologischen Werte. Mhm. Ja. Und die spielen alle miteinander. Ich meine, es ist wichtig zu wissen, wie verstoffwechselt der eine, ist er ein Fettverbrenner, Zuckerverbrenner, wie schnell sind seine Speicher leer, etc. Es ist mittlerweile sehr hochkomplex geworden und wir arbeiten mit sehr viel Daten, um das zu erkennen, wenn ein Spieler ermüdet oder überlastet, und greifen dann halt ein, bevor etwas passiert, im besten Fall. Es ist nie 100%, aber das funktioniert natürlich nur, wenn der Spieler mitzieht, wenn der Trainer mitspielt und die Körperwahrnehmung des Spielers ja, da ist, ja, dass er sich selber gut einschätzen kann. Wenn er seinen Körper versteht, kann man Verletzungen vorbeugen. Das ist aber wie beim Achterrudern und der Spieler sitzt mit im Boot. Mhm. Ja, es bringt nichts, wenn wir zu acht rudern um den Spieler herum und der Spieler läuft in die andere Richtung.
Mhm. Wenn du jetzt nochmal deine Erfahrung mit den Amateuren oder Breitensportlern oder wie man ja heute so schön sagt, den Age-Groupern siehst, was können die denn für Prävention tun? Viele von denen haben ja einen anspruchsvollen Beruf, sind am Tag 12 Stunden beim Arbeiten, haben eine Familie oder einen Partner, eine Partnerin und wollen aber trotzdem Ironman-Triathlon machen, Marathon laufen, mit dem Fahrrad über die Alpen fahren, was auch immer. Was können die sinnvoll für die Prävention tun?
Also ich glaube, es ist sehr vergleichbar und diese Frage werde ich sehr oft gestellt. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir halt machen. Wir gehen in einen Sport und peitschen unser Körper auf 100%. Beispiel, jetzt steht Skisport an, wir gehen zum Skifahren und wollen dann 1,5 Wochen Skifahren und bereiten uns in keiner Weise vor. Es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne, dass man sich, sei es funktionell durch Training oder durch Kraftsport oder irgendwie auf eine Art und Weise vorbereitet. Das geht nicht. Man kann nicht in einem Marathon ohne Vorbereitung. Einige bereiten sich über ein Jahr für einen Marathon vor und das zu Recht. Nicht jeder hat ein GPS-Tracking oder Blutparameter. Aber ich empfehle auf jeden Fall, wenn man ambitioniert Sport treiben möchte, auch so sportmedizinische Checks, mhm, sei es kardiopulmonal oder auch beim Orthopäden, in regelmäßigen Abständen. Jeder kennt die Prävention bei Darmkrebs, mhm, oder bei Hautkrebs-Screening. Dieses Screening in der Orthopädie hat sich eigentlich noch nicht so eingebürgert, aber man kann es vergleichen. Also ich glaube, dass man da auch rechtzeitig Probleme erkennen kann, die man auch rechtzeitig angehen kann präventiv und dann aber auch Überlastungen vermeiden kann. Natürlich eingebunden in den Alltag. Aber man ist ja mehr oder weniger schon auch selber Herr der Organisation und Struktur. Ich glaube, es scheitert am häufigsten, und da kann ich ein Liedchen von singen, an Struktur und Organisation. Wie kriege ich diese Trainingseinheiten in meinen Alltag integriert und zu welchem Zeitpunkt?
Da spielt jetzt natürlich noch ganz, ganz viel vom Medizinischen abgesehen mit rein, dass man das macht. So aus der eigenen Erfahrung, ich habe immer das Gefühl, wenn ich im Urlaub viel Sport mache, meine 8 Stunden geschlafen habe, darauf achte, was ich esse, was ich trinke, dass der Abstand zwischen Mahlzeit und Training stimmt, dass die Trainingsergebnisse viel besser sind. Ist das so ein Teil von Prävention oder was man dann auch versuchen könnte, in den normalen Alltag rüberzuholen? Oder ist das subjektives Wahrnehmen, weil ich im Urlaub sowieso entspannter bin?
Nee, das ist definitiv so. Also das Problem ist, wenn wir über Sport und Leistungssport sprechen, dann wird immer die Leistung gesehen und der Rest wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es fängt bei der Ernährung an, Schlafhygiene und Schlaftracking und auch subjektives Empfinden, wie erholt bin ich. Und das nutzen wir auch bei unseren Fußballern, die werden täglich abgefragt. Und wenn die subjektive Wahrnehmung so ist, dass der Akku leer ist, dann bringt es auch nicht, ihn zur Höchstleistung peitschen zu wollen. Ja, wir vergessen, glaube ich, auch sehr, sehr häufig und vergleichen, wir verwechseln die körperliche Fitness und die mentale Fitness oder die Wachheit oder die Erholung. Ist der Körper erholt, ist der Kopf vielleicht noch nicht erholt? Ja? Ist der Kopf erholt, ist vielleicht der Körper noch nicht erholt? Also die beiden sollte man auf jeden Fall trennen. Und was du jetzt erwähnt hast, sind auch die Endorphine. Mhm. Ja, wenn ich glücklicher bin, ja, ich werde Vater, ich habe Lotto gewonnen, das macht was mit einem. Ja? Und in diesen Glücksgefühlen ist man auch zu anderen Leistungen fähig. Andersrum, man hat eine schwierige Phase, Todesfall, Krankung in der Familie. Und man vergisst, die Spieler sind Menschen. Mhm. Genau diese Erfahrung machen sie Tag für Tag, genau wie jeder andere auch. Sie verlieren Angehörige, haben andere Sorgen, Krankheitssorgen, Kind krank, Frau krank und stehen natürlich in der Öffentlichkeit, müssen funktionieren. Aber hinter den Kulissen wissen die Beteiligten dann oft mehr als die Öffentlichkeit, was auch gut so ist so. Aber das wird selten berücksichtigt. Kann ja auch nicht, weil wenn man es nicht weiß, kann man es auch nicht irgendwie einordnen.
Ja, du hast das eben erwähnt. Wir haben ja eine Folge schon gemacht zum Thema mentale Gesundheit. Da könnt ihr ja noch mal reinhören. Wenn wir jetzt aber mal hier bei dir bleiben, beim Mentalen, man beobachtet das ja immer wieder, dass Sportler nach einer Verletzung Probleme haben, wieder zurückzukommen zu ihrer alten Leistung. Also da gibt es natürlich welche, die schaffen das immer wieder und man wundert sich, wie schafft er das? Und andere, da hat man so das Gefühl als Zuschauer, Mensch, früher ist er aber anders in den Zweikampf reingegangen oder beim Skifahren, früher ist er anders ans Tor gefahren oder bei Fahrradfahrern, wenn die auf einmal in der Abfahrt die Kurve nicht mehr so nehmen, wie sie die vorher genommen haben. Jetzt hast du ja mit Profifußballern zu tun. Wenn die jetzt so eine mentale Blockade haben oder hast du das Gefühl, irgendwie, Mensch, physisch müsste der doch, ist der schon wieder so weit? Wie gehst du jetzt damit um mit den Spielern? Sprichst du das an oder kommen die zu dir oder wie macht ihr das im Verein?
Also dieser Faktor ist uns wohlbewusst, den Spielern manchmal, nicht immer, gerade wenn man jung ist, glaube ich, nicht immer so ganz so klar. Aber das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Nach einer Verletzung ist der Körper oft schneller fit als der Kopf. Was bedeutet, man hat keine Schmerzen, man kann Fußball spielen und trotzdem hat man das Gefühl, man spielt mit einer angezogenen Handbremse. Und der Grund dafür ist sehr vielfältig. Ich denke, der Hauptgrund ist auch die Angst. Und die Angst, wieder dieses Schmerzereignis zu haben, wieder diese lange Pause zu haben. Und das rotiert sehr, sehr lange, glaube ich, im Kopf, wenn man wieder zurückkehrt, bis man so viele Trainingseinheiten und Spiele absolviert hat, dass man wieder befreit ist. Bei dem einen sind es vielleicht eine Woche Training, bei der anderen sind es 6 Wochen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, wie man das verarbeitet. Von unserer Seite ist es so, es ist wichtig, Vertrauen aufzubauen. Natürlich ist es für uns jetzt einfacher, weil wir es jetzt schon über 10 Jahre machen und die meisten wissen, dass wir doch schon viel erlebt haben mit sehr vielen Sportlern, die dann auch noch sehr erfolgreich geworden sind. Aber die ehrliche Kommunikation, klare Struktur und kleine Erfolgserlebnisse sind, glaube ich, das Wichtigste, um dann wieder den Kopf frei zu bekommen. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, nach einer langen Verletzung wird ja keiner auf den Platz gestellt, und der muss jetzt nur 90 Minuten funktionieren, sondern das Vertrauen kommt dadurch, man wird eingewechselt, man spielt wieder 5 bis 10 Minuten, man hat den Ballkontakt, man hat wieder das Kompetitive. Man kann alles simulieren um Training, nur nicht ein Pflichtspiel. Nicht, wo es um alles geht, das kann man nicht. Ne? Und ich ermutige Spieler, Verantwortung auch für ihren Prozess zu übernehmen, auch für ihren Körper. Und sie sollten merken, dass sie auch selbst aktiv mit an dieser Rückkehr gestalten müssen und können. Und dass das Vertrauen in den eigenen Körper wird zurückkommen. Es braucht halt einfach manchmal Zeit. Und das ist eigentlich bei jedem Spieler, der eine schwerwiegende Verletzung hat, nach Kreuzbändern sieht man das ja. Und viele sagen dann sofort beim ersten Spiel, in der Presse heißt es dann, ja, ist auch nicht mehr der Alte. Aber das ist ein bisschen kontraproduktiv. Ja. Das macht was mit dem Spieler. Und die lesen auch Zeitungen und Medien und ist von der psychologischen Seite kein guter Ansatz. Ist keine Hilfe für den Betroffenen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich stelle mir das sowieso schwierig vor, in so einem jungen Alter so in der Öffentlichkeit zu stehen und jeden Tag über mich zu lesen, was ich für ein Typ bin und was ich kann und was ich nicht kann. Du hattest eben den Faktor Zeit angesprochen. Jetzt empfinden wir als Therapeuten Zeit vielleicht anders als Nicht-Therapeuten, als insbesondere Trainer und Vorstand. Jetzt hast du einen Schlüsselspieler und der fällt jetzt aber länger aus als gedacht. Man dachte, der fällt 4 Wochen aus und auf einmal, dann sind es 6 Wochen, sind es 8 Wochen, 12 Wochen und ich meine, die werden ja wahrscheinlich fragen, wann kommt er wieder und nach ein paar Wochen vielleicht auch nicht mehr ganz so nett fragen, wann kommt er wieder. Wie gehst du damit um und wie vermittelst du das denen gegenüber, dass der vielleicht doch erst später wiederkommt?
Also mit der Zeit haben wir eigentlich eine sehr gute Art der Kommunikation für uns gefunden. Wenn wir merken, unsere erste Prognose, die wir abgegeben haben, wird in keinster Weise passen, suchen wir sehr früh auch das Gespräch am Tisch, wo Verantwortliche, Spieler, Berater, Physios, Athletiktrainer am Tisch sitzen und wo wir das diskutieren. Man darf nicht vergessen, dass eine strukturelle Ausheilung nicht unbedingt bedeutet, dass der vom Gefühl auf dem Feld wieder voll da ist. Sehr häufig in dieser Aufbelastungsphase treten dann Muskelverhärtungen auf an anderer Stelle. Es zwickt dann plötzlich an einer ganz anderen Stelle oder tut plötzlich was anders weh. Es können funktionelle Beschwerden, es können plötzlich akute Rückenbeschwerden hinzutreten, obwohl man in der Stelle, wo die Verletzung war, keine Beschwerden mehr hat und. Also die Ursachen dafür sind ja vielfältig. Das ist für uns auch immer unerfreulich, aber ich glaube, wenn man frühzeitig und transparent versucht zu erklären, wie ist der Heilungsverlauf realistisch, wohin geht die Reise, dann klappt es meistens sehr gut und es geht ja auch darum, wann muss man reagieren von Vereinsseite her, es ist Winterpause, muss man sich verstärken, wird der Spieler mir überhaupt zur Verfügung stehen oder nicht? Das sind all die Dinge, die gehen einem natürlich auch durch den Kopf. Klar kriegt man Druck von außen, aber wie du schon sagtest, je länger man dabei ist, umso besser kann man mit diesem Druck umgehen. Aber am Ende haben wir ja die gleichen Interessen. Mhm. Also der Spieler soll gesund sein und so früh wie möglich wieder zurückkehren und vor allem belastbar. Ja, es soll nicht so sein, dass er immer wieder zurückkehrt und sich immer wieder verletzt. Mhm. Ja, es soll nicht kurzfristig gedacht, sondern mittel- und langfristig, auch wenn es Leistungssport ist. Leistungssport tut weh, definitiv. Also ich glaube, da macht man sich nichts vor, wenn man den Körper nach intensiver sportlicher Belastung im Leistungssport nicht spürt, weiß ich nicht, dann geht man auch nicht an die Grenzen. Mhm. Aber es ist ein sehr schmales Grat. Also das muss man wirklich immer wieder betonen, wir werden, egal wie gut die Prävention ist, nie 100% Verletzungen vermeiden können. Mhm.
Da kommen ja auch viele Sachen zusammen. Also es gibt ja jetzt die Muskelverletzung, die du angesprochen hast. Klar, aber die Verletzung durch Gegnereinwirkung, das kommt ja auch noch dazu. Kann man natürlich auch nicht verhindern. Mathe, wir kommen langsam zum Schluss. Wenn du jetzt unseren Hörern, und das sind ja vor allem jetzt die Studierenden und junge Kollegen, 3 Dinge mitgeben würdest, die du so aus deiner Tätigkeit im Profisport gelernt hast, was wäre das?
Also erstens, Medizin ist im Sport auf jeden Fall wie überall anders auch Teamarbeit. Kein Arzt kann das alleine stemmen. Du brauchst dein Team, du brauchst die Physiotherapeuten, Trainer, Athletikcoaches. Alle müssen in die gleiche Richtung denken und auch in die gleiche Richtung rudern. Wenn nur als Beispiel bei uns die Physios nicht mit uns, sondern gegen uns arbeiten, dann verlieren wir. Und am Ende verliert damit auch der Spieler. Zweitens Kommunikation. Die Sprache der Spieler sprechen, die Sprache deines Teams sprechen. Medizinisches Wissen ist wichtig und jeder denkt, wir sitzen da und so lange Jahre, weil wir fachlich die Besten sind, das denken wir gar nicht. Ich glaube, dass unsere Stärken auch in der Kommunikation liegen, dass wir ja, die Haltung gegenüber Athleten, aber auch die Haltung gegenüber unseres Teams, auch versuchen, immer mit der Sprache und uns auf die Sprache der anderen einzulassen und nicht von oben herab. Das funktioniert einfach nicht. Das schafft auch kein Vertrauen. Und drittens, Ruhe bewahren. Also das habe ich gelernt. Ich war am Anfang viel hektischer und aufgeregter, aber es ist im Profisport wie in der Klinik. Wenn man ruhig bleibt und noch mal kurz nachdenkt, vielleicht auch noch mal vor einer Überreaktion eine Nacht schläft, trifft man am nächsten Tag immer bessere Entscheidungen.
Also das, was du uns jetzt als Take-Home mitgegeben hast, das ist super. Das kann man in alle Bereiche der Medizin, aber auch des Lebens übertragen. Als Team arbeiten, Ruhe bewahren und möglichst mal eine Nacht drüber schlafen, wenn es eine schwere Entscheidung ist. Matti, vielen, vielen Dank. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und vielleicht können wir das ja mal wiederholen. Würde mich freuen.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
Mm-hmm.